Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor wir den Textabschnitt lesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 15 bis 18, möchte ich noch ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in Gießen mitbringen. Seid sehr herzlich gegrüßt von uns. Ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Wie gesagt, der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Galaterbrief, und zwar in Galater Kapitel 3, die Verse 15 bis 18. Und dort schreibt der Apostel Paulus: Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem, und deinem Samen, und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, so gut wie alle Weltreligionen sagen, tu das und du wirst leben. Verhalte dich so, opfer das und die Götter oder der Gott oder dein Karma wird dir wohlgesonnen sein. Und dagegen steht das Evangelium der Bibel. Das Evangelium der Bibel sagt uns, statt tu etwas, alles ist getan. Du brauchst nichts zu tun. Du brauchst nur der Verheißung zu glauben, die sagt, alles ist getan. Es gibt also in dieser Welt das Gesetzesprinzip und das sagt, tu etwas. Und es gibt auf der anderen Seite das, was ich heute das Evangeliumsprinzip nennen möchte und das sagt, alles ist getan. Und diese beiden Begriffe, Gesetzesprinzip, tu etwas, und Evangeliumsprinzip, alles ist für dich getan, das ist sehr wichtig für die Predigt heute. Und dieses Evangeliumsprinzip, das hatte Paulus bisher im Galaterbrief ausführlich dargelegt. Und manchmal, wenn man den Galaterbrief liest, ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, dann hat man den Eindruck, Paulus sagt im Prinzip immer wieder das Gleiche. Aber ich glaube, er sagt immer wieder auf andere Art und Weise das Gleiche, weil ihm dieser Punkt so wichtig ist. Die Bibel unterscheidet sich nämlich gerade durch dieses Evangeliumsprinzip, was Paulus im Galaterbrief erklärt, von allen anderen Weltreligionen. In Galatien gab es eine Gruppe von Irrlehrern. Und die waren der Anlass dafür, dass Paulus den Galaterbrief geschrieben hat. Und diese Irrlehrer sagten, es findet sich tatsächlich in der Bibel dieses Evangeliumsprinzip. Aber wir finden in der Bibel eben auch das Gesetzesprinzip. Und was sie dann sagten, war Folgendes. Man versteht die Bibel nur richtig, wenn man irgendwie beides hat. Ja, so war dann auch ihr Glaube. Einerseits gibt es die Gnade Gottes, andererseits gibt es aber eben auch das Gesetz. Es ist ein bisschen Geschenk von Gott und ein bisschen tu etwas, damit Gott dich annimmt. Und zu dieser Religion, die sagt, wir nehmen von beidem, von Evangelium und Gesetz, ein bisschen und mischen das durcheinander, sagt Paulus, nein. Das ist sein Punkt im Galaterbrief. Und das erklärt er ganz besonders deutlich heute in unseren Versen 15 bis 18 von Kapitel 3. Und in diesen Versen heute wendet er sich einem Problem zu, auf das vielleicht auch du schon mal gestoßen bist, wenn du in der Bibel gelesen hast, aufmerksam. Denn in der Bibel finden sich ganz viele Gesetze. Das zweite Buch Mose, das dritte Buch Mose und dann liest man weiter und dann kommt irgendwann das fünfte Buch Mose und dann liest man in den Psalmen und kommt zum längsten Kapitel der Bibel, Psalm 119, und Psalm 119 schwärmt vom Gesetz. Und auch das Neue Testament lehrt ganz klar, dass es nicht egal ist, wie wir als Christen leben. Zum Beispiel der Jakobusbrief macht das sehr deutlich. Und die Frage, die sich da stellen könnte, ist, warum gibt es eigentlich diese Stellen? Also Paulus, wenn du recht hast, dass die Bibel das Evangeliumsprinzip hochhält und nicht das Gesetzesprinzip, warum gibt es dann ein so ausführliches Gesetz in der Bibel? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und Paulus beantwortet sie auch in Kapitel 3. Um das zu verstehen, was er sagt, schauen wir uns erstmal den Anfang der Geschichte der Bibel an. Das Evangeliumsprinzip, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das findet sich zum ersten Mal schon bei Adam und Eva und später auch bei Noah. Gott könnte diese Menschen töten, aber er ist ihnen gnädig und schenkt ihnen das Leben, ohne dass sie dafür eine Gegenleistung bringen. Aber ausführlich finden wir das Evangeliumsprinzip zum ersten Mal bei Abraham. Da taucht es zum ersten Mal wirklich auf. Abraham bekam von Gott diese wunderbare Verheißung: Abraham, ich werde dich reich beschenken, und zwar bedingungslos. Und weil dabei die Verheißung Gottes im Vordergrund steht, kann man dieses Evangeliumsprinzip auch als Verheißungsprinzip bezeichnen. Und so macht Paulus es hier, wenn er gleich viermal in unseren Versen von der Verheißung spricht. Und das Einzige, was Abraham zu tun hatte, war darauf zu vertrauen, dass Gott das, was er verheißen hat, auch tun wird. Und dieses Vertrauen nennt die Bibel Glaube. Jetzt ist es so, dass Abrahams Fehler, Abrahams Sünden nach wie vor schlimm waren. Die Bibel verschweigt die Fehler und die Sünden von Abraham nicht. Aber der Punkt, den Paulus macht und den wir auch schon im ersten Buch Mose sehen, ist, dass diese ganzen Sünden und diese ganzen Fehler von Abraham nicht dazu führten, dass Abraham von Gott verworfen wurde. Sie machten die Verheißungen Gottes nicht zunichte. Gott blieb treu zu Abraham stehen. Gott versprach dem Abraham: Ich werde dich retten, bedingungslos. Und damit machte er ihm das Evangeliumsprinzip deutlich. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir ab dem zweiten Buch Mose auch das Gesetzesprinzip in der Bibel finden. Zu den Nachkommen von Abraham sagte Gott nicht mehr nur: Ich will euch segnen. Er sagt auch: Tu das. Und du wirst gesegnet, wenn du das tust, und wenn du es nicht tust, wirst du verflucht. In der Bibel findet sich erst das Evangeliumsprinzip bei Abraham und dann das Gesetzesprinzip bei Mose. Und die große Frage, die ich eben schon angesprochen habe, ist: Wie gehen diese beiden Prinzipien zusammen? Widerspricht sich die Bibel? Oder ist es vielleicht so, dass Gott erst sagt: Ich beschenke euch reichlich, und nachher sagt er dann: Ja, also so einfach ist das eben nicht, und deswegen kommen jetzt noch so ein paar Regeln obendrauf. Oder vielleicht verstehen wir nur nicht, dass es überhaupt keinen Gegensatz gibt. Wie kriegen wir das zusammen? Und Paulus sagt in unseren Versen, es gibt diesen Gegensatz zwischen Evangeliums- und Gesetzesprinzip. Und deswegen erklärt er uns ab Galater 3, Vers 15, wie dieser Gegensatz und wie vor allem das Gesetz zu verstehen ist. Und in unseren Versen heute beantwortet er konkret die Frage, warum das Gesetz nicht das Evangelium zerstört. Und das ist auch unser Thema für heute Morgen, warum das Gesetz das Evangelium nicht zerstören kann. Und dafür gibt es drei Gründe. Erstens, weil das Evangelium fest ist. Zweitens, weil das Evangelium nicht mischbar ist. Und drittens, weil das Evangelium bezahlt ist. Ein erster Punkt. Das Gesetz kann das Evangelium nicht zerstören, weil das Evangelium fest ist. Paulus beginnt unseren Abschnitt in Vers 15 mit einem Beispiel aus unserer Lebenswelt. Er sagt: Brüder, ich rede nach Menschenweise. In anderen Worten: Leute, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, was ihr alle kennt aus eurem Leben. Und dann sagt er: Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Das Beispiel stammt aus der Geschäftswelt. Wenn zwei Parteien einen Vertrag miteinander abschließen, dann ist dieser Vertrag fest. Und das Wort, was hier mit Testament übersetzt ist, zumindest in meiner Bibelübersetzung, das kann man auch mit Bund übersetzen. Und das Konzept, was dahinter steht, ist wohl das, was wir heute als Vertrag bezeichnen würden. Und jetzt stellt euch vor, ihr wollt euch ein Haus kaufen. Und ihr geht auf die Bank und die Bank leiht euch Geld und ihr müsst für das Geld, was die Bank euch leiht, Zinsen bezahlen. Sagen wir mal 3%. Und ihr nehmt den Vertrag mit nach Hause, nachdem ihr ihn unterschrieben habt und der Bankangestellte hat den Vertrag auch unterschrieben. Und ihr nehmt euren Vertrag, setzt euch zu Hause im Wohnzimmer an den Wohnzimmertisch, streicht die 3% durch und schreibt stattdessen 1% hin. Und dann freut ihr euch des Lebens, weil ihr jetzt deutlich weniger Geld bezahlen müsst. Ich denke, jedem von euch ist sofort klar, dass das nicht geht. Was vertraglich geregelt ist, ist fest. Natürlich gibt es da heute in unserem Vertragsrecht Ausnahmeregelungen, aber grundsätzlich gilt dieser Punkt und der galt schon damals vor 2000 Jahren. Wenn zwei Parteien eine Vereinbarung geschlossen haben und diese Vereinbarung vertraglich besiegelt haben, dann gilt die. Und dann kann nicht eine Partei kommen und da irgendwas dran ändern. Die Frage ist, warum erzählt uns Paulus dieses Beispiel? Wir haben ja eben schon gehört, dass das Evangeliumsprinzip schon vor Abraham da war in der Bibel. Aber bei Abraham wird es zum ersten Mal richtig deutlich. Gott verheißt dem Abraham seinen Segen und eben bedingungslos. Und Gott sagt nicht einfach, Abraham, ich mag dich ganz gern. Und Abraham, wollen wir nicht einfach Freunde sein, ab und zu einen Kaffee trinken gehen? Ich werde dich vielleicht auch irgendwie und irgendwann mal segnen, wenn es mir in den Kram passt. Gott macht es rechtlich fest, dass er Abraham segnen wird. Wie ein Vertrag, den zwei Parteien miteinander abschließen. Und die Bibel nennt das Bund. Gott macht mit Abraham einen Bund. Abraham, ich verpflichte mich auch rechtlich, dich zu segnen. Und während man heute Verträge mit Unterschriften bestätigt, gab es dafür in der Antike ein anderes Verfahren. Und von diesem Verfahren, wie man damals in der Antike Verträge besiegelt hat, habt ihr eben in 1. Mose 15 gehört. Um es kurz zu machen, in der Zeit von Abraham wurden Bündnisse bzw. Verträge folgendermaßen geschlossen. Nachdem man geklärt hatte, was verabredet wird, hat man Tiere genommen, diese Tiere getötet und einmal in der Mitte durchgeteilt. Und dann hat man diese Tierhälften genommen und links und rechts hingelegt und dann mit diesen Tierhälften so eine Art Weg gebildet. Und wenn man dann diesen Weg gebildet hat, dann sind diese beiden Vertragspartner gemeinsam durch die Tierhälften durchgelaufen. Und wenn man am Ende angekommen war, dann hieß das, unser Vertrag, worum auch immer es ging, der ist besiegelt, der ist fest. Warum hat man ausgerechnet so damals Verträge geschlossen? Die Botschaft dahinter war, dass den Leuten, die diesen Vertrag geschlossen haben, ganz deutlich werden sollte, wie ernst es Gott oder wie ernst es den Göttern, an die sie damals geglaubt haben, oder wie ernst es überhaupt mit diesem Vertrag bestellt ist. Denn wenn eine Partei den Vertrag bricht, dann soll sie so enden wie die Tiere. Und wenn ich als Vertragspartner da durchgegangen bin, habe ich damit auch gesagt, ich bin bereit, so zu enden wie die Tiere hier rechts und links, wenn ich meinen Teil des Vertrages breche. Und ich glaube, das war ziemlich eine anschauliche Sache. Also wenn man da so durchgelaufen ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, hat man sich so auf dem Weg durch die Tierhälften überlegt, okay, ich halte mich besser an das, was in dem Vertrag steht, weil so enden möchte ich dann doch nicht. Als Gott seinen Bund mit Abraham schloss vor ungefähr 4000 Jahren, da wählte er interessanterweise die gewöhnliche Vorgehensweise, wie man damals Verträge abschloss. Und doch gab es einen großen Unterschied. Ich habe euch ja erzählt, normalerweise gingen beide Parteien, also der eine, der den Vertrag mit dem anderen machte, beide gingen zusammen durch die Tierhälften durch. Aber erinnert ihr euch, wie es bei dem Bundesschluss zwischen Gott und Abraham war? Da ist nur Gott durch die Tierhälften gegangen. Und zwar in Form einer Feuerfackel, wie es in 1. Mose 15 heißt. Und den Abraham, den schickte er so lange in einen tiefen Schlaf. Warum tat Gott das? Er tat das, um dem Abraham das Evangeliumsprinzip deutlich zu machen. Während Gott und Abraham durch die Tierhälften marschiert, dann hätte Gott den Abraham zerteilen müssen, sobald Abraham eine Sünde begangen hat. Aber Gott sagte durch diese Art des Bundesschlusses: Abraham, ich werde dich segnen, ich werde dein Gott sein, trotz all deiner Fehler. Ich verpflichte mich, dir treu zu sein, obwohl du ein Sünder bist. Ich mache diesen Bund einseitig von mir aus, mit dir und mit deinen Nachkommen. Und ich mache dir das Evangeliumsprinzip sichtbar deutlich. Aber die Geschichte geht weiter. Abraham hatte einen Sohn Isaak, der hatte einen Sohn Jakob. Und irgendwann war aus den Nachkommen Abrahams ein großes Volk von mehr als 1 Million Menschen geworden. 400 Jahre nach dieser Geschichte von Abraham befreite Gott dieses Volk aus Ägypten, wo sie einige Jahrhunderte in Gefangenschaft gelebt hatten. Und er führt sie unter der Führung von Mose zum Berg Sinai und dort macht er mit ihnen wieder einen Bund. Und dieser Bund, den er mit dem Volk Israel am Berg Sinai macht, der ist ähnlich zu dem Bund mit Abraham, zumindest in einem gewissen Sinn. Aber in einem anderen Sinn ist er ganz anders. Denn Gott sagt bei diesem Bundesschluss nicht: Ich will dich segnen. Gott sagt: Tu das, Volk Israel, und du wirst gesegnet. Tust du es nicht, wirst du verflucht. Und wie dieser Bund funktionierte, das fasst Paulus in Galater 3 in Vers 10 zusammen, also ein paar Verse vor unserem Abschnitt. Dort schreibt er: Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes steht, um es zu tun. Und dann in Vers 12, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Als dieser Bund am Berg Sinai geschlossen wurde, da schlief auch niemand, wie bei Abraham. Das Volk war hellwach und wir lesen in 2. Mose 24, Vers 7, darauf nahm Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da seht ihr, bei Abraham sagte Gott einseitig: Ich will dich segnen. Und Abraham schlief so lange. Das ist das Evangeliumsprinzip. Und bei Mose sagt Gott: Tu das und ihr werdet gesegnet. Tut ihr es nicht, werdet ihr sterben. Und alle im Volk sagten: Genauso soll es sein. Ja, wir wollen das. Gesetzesprinzip. Und wieder die große Frage, die über unserer Predigt steht: Wie passt das zusammen? Wie kriegen wir Abraham und Mose, Evangelium und Gesetz unter einen Hut? Und das ist nicht irgendeine Frage, sondern das ist eine der wichtigsten Fragen, um die Bibel richtig zu verstehen. Wie gesagt, die Irrlehrer in Galatien sagten: Tatsächlich gibt es das Evangelium bei Abraham, aber dann bei Mose hat Gott eben noch so das Kleingedruckte unten in den Vertrag reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Werbeplakate kennt, die manchmal in der Stadt hängen. Da steht dann drauf: Tolles Angebot, super Angebot, kauf das und das. Und dann steht so ganz klein unten, wieso das Angebot dann eigentlich doch nicht so toll ist, weil es ganz viele Einschränkungen und Vertragsbedingungen und Preiserhöhungen und so weiter gibt. Und so ähnlich verstanden die Irrlehrer in Galatien auch das Alte Testament. Evangelium ja, aber dann gibt's eben noch das Kleingedruckte dazu. Und Paulus sagt: Vergesst es. Vers 17, das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament. Damit meint er den Bund mit Abraham. Der wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz bei Mose nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung, also das Evangeliumsprinzip, aufgehoben würde. Warum haben die Leute in Galatien also Unrecht? Und das erste Argument, was Paulus nennt, ist: Gott hat mit Abraham einen Bund gemacht. Und diesen Bund hat er unterschrieben. Ja, erinnert euch an die Tierhälften. Und jetzt kann Gott nicht hingehen und im Nachhinein noch etwas Kleingedrucktes einfügen und einfach die Bedingungen ändern. Seit Abraham ist das Evangeliumsprinzip fest. Und da kann kommen, was will. Das Gesetz ist also nicht das Kleingedruckte zum Evangelium. Aber Paulus ist noch nicht fertig mit diesem Argument. Er gibt uns noch ein zweites Argument, warum das Gesetz das Evangelium nicht auflösen kann. Mein zweiter Punkt: Das Gesetz kann das Evangelium nicht zerstören, weil das Evangelium nicht mischbar ist. Nehmen wir einmal für einen kurzen Moment an, die Irrlehrer in Galatien hätten recht. Das Evangelium bei Abraham müsste mit dem Gesetz des Mose irgendwie gemischt werden und dann haben wir die wahre Lehre der Bibel. Was würde dann passieren? Paulus beantwortet das am Ende von Vers 17. Ich lese euch nochmal den ganzen Vers vor. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht. Und jetzt kommt es, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Paulus sagt also, wenn man Evangelium bzw. Verheißung mit dem Gesetz mischt, dann würde die Verheißung aufgehoben werden. Und in Vers 18 erklärt Paulus weiter, was er meint. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Paulus sagt also, sobald wir die beiden Prinzipien mischen, Evangelium und Gesetz, dann zerstören wir das Evangelium vollständig. Und warum ist das so? Die beiden Prinzipien gehen nicht zusammen, die kann man nicht mischen. Stellt euch vor, ich würde euch etwas schenken. Ich würde euch anbieten, ich schenke euch einen Porsche. Und dann würde ich später kommen, eine Woche später, und würde sagen, ja, also das mit dem Porsche war ernst gemeint, aber wenn ihr den wirklich haben wollt, dann müsst ihr einmal in der Woche bei mir Straße kehren. Ich kann mir gut vorstellen, der ein oder andere würde sagen, mache ich. Aber was der Punkt ist, ist, wenn ich das mache, ich schenke euch einen Porsche, aber ihr müsst das und das dafür tun, dann ist der Porsche damit kein Geschenk mehr. Vielleicht ist er immer noch toll, vielleicht freut ihr euch über diesen Deal, aber es ist eben ein Deal oder ein Vertrag oder was auch immer. Es ist kein Geschenk mehr. Und weil das so ist, kommt Paulus zu dem Schluss, dass wenn man Evangelium, also Geschenk und Gesetz, miteinander versucht zu mischen, dann kommt immer nur Gesetz bei raus. Denn sobald wir 99% Evangelium nehmen und nur 1% Gesetz, ist das Evangelium kein Evangelium mehr. Oder wie Paulus es eben in Vers 18 sagt, denn wenn das Erbe, also unsere Rettung, den Segen, den Gott uns verheißen hat, durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung, also nicht mehr durch das Evangelium. Beides zusammen geht nicht. Und ich betone das so stark und sage das heute Morgen so oft, weil es so wichtig ist. Es war nicht nur ein Problem, was die Leute in Galatien damals hatten. Wisst ihr, diese Sache, dass Gesetz und Evangelium nicht mischbar sind, das ist die allererste biblische Wahrheit, die die Kirche vergessen hat, als die Apostel gestorben sind. Schon in den ersten Schriften der sogenannten Kirchenväter fällt auf, dass die Christen sofort nach dem Tod der Apostel wieder dazu übergegangen sind, Gesetz und Evangelium zu vermischen. Sie haben wieder irgendwelche Dinge eingeführt, die Menschen tun müssen, um von Gott gesegnet zu werden. Und das ging im Prinzip so weiter, über 1500 Jahre, bis dann ein eigentlich unbedeutender Mönch namens Martin Luther beinahe psychisch zusammengebrochen ist. Weil er gemerkt hat, sobald wir Gesetz und Evangelium mischen, kommt immer nur Gesetz bei raus. Und wenn ich mir dann das Gesetz angucke, tu das und du wirst gesegnet, tu das nicht und du wirst verflucht, dann lande ich immer nur auf der Fluchseite. Und für Martin Luther war es eine unendliche Befreiung zu verstehen, dass die Bibel sagt, unsere Rettung hängt nicht zu 99% vom Evangelium und zu 1% vom Gesetz ab, sondern unsere Rettung hängt zu 100% vollständig vom Evangelium ab. Und deswegen war für ihn auch das Wort allein so wichtig. Allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus. Denn er verstand, wenn man Gnade und Werke, wenn man Glaube und Werke mischt, dann verliert man nicht ein bisschen Gnade und ein bisschen Glaube, sondern man verliert alles. Was Paulus uns sagt ist, das Gesetzesprinzip hebt das Evangeliumsprinzip nicht auf. Denn erstens, das Evangeliumsprinzip ist fest. Es kann nicht geändert werden, Gott hat es durch einen Bund bestätigt. Und zweitens, das Gesetz hebt das Evangelium nicht auf, weil wenn man die beiden mischen würde, dann würde das Evangelium verschwinden. Und dann bleibt ein Problem. Das habe ich am Anfang schon angesprochen. Wozu ist dann das Gesetz da? Warum ist die Bibel voll von Gesetzen? Schaut mal in Vers 19, im ersten Vers nach unserem Abschnitt. Dort schreibt Paulus, wozu nun das Gesetz? Und dann erklärt er in den nächsten Versen, wozu das Gesetz denn nun gegeben ist. Aber in unseren heutigen Versen geht es erstmal um die Frage, die vielleicht noch viel wichtiger ist, nämlich wozu ist das Gesetz nicht da? Und bei der Beantwortung dieser Frage sind wir bisher über einige Dinge in unseren Versen hinweggegangen. Denn mittendrin kommt Paulus auf Jesus Christus zu sprechen. Und ich habe mich in der Vorbereitung für die Predigt länger gefragt, warum redet er hier eigentlich über Jesus? Eigentlich ist doch sein Punkt ziemlich klar, er will erklären Gesetz und Evangelium, aber was hat Christus jetzt konkret damit zu tun? Und dieser Frage wollen wir im dritten Punkt nachgehen. Drittens, das Gesetz kann das Evangelium nicht aufheben, weil das Gesetz bezahlt ist. In Vers 16 lesen wir, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem, und deinem Samen, und dieser ist Christus. Gott hat also seine Verheißungen dem Abraham und seinem Samen versprochen. Und nun ist das Wort Same anscheinend für Paulus in diesem Zusammenhang sehr interessant. In einerseits steht das Wort Same für viele Menschen, denn es meint die Nachkommen Abrahams und das sind eben viele. Aber auf der anderen Seite, wenn man streng hinguckt, ist das Wort Same Einzahl, Singular. Und auf die Tatsache, dass das Wort Same Singular ist, Einzahl ist, spielt Paulus an, wenn er sagt, das heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem. Und deinem Samen, und dieser ist Christus. Paulus sagt hier, als Gott dem Abraham die Verheißungen gegeben hat, da hatte er nicht in erster Linie Abraham und seine ganz vielen Nachkommen im Blick, sondern in erster Linie hatte Gott damals, vor 4000 Jahren, Jesus im Blick. Und die Frage ist, warum? Und der Grund dafür liegt in Gottes Wesen begründet. Gott hatte versprochen, Abraham, ich werde dich segnen, trotz deiner Sünde. Und das klingt erstmal sehr schön. Aber so einfach ist die Sache nicht. Denn Gott ist heilig, Gott ist sündlos. Und Abraham war ein Sünder, der immer wieder Dinge falsch gemacht hat, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, der rebelliert hat. Und Gott kann aufgrund seiner Heiligkeit, aufgrund seines Wesens, den Abraham nicht einfach bedingungslos segnen, wie er es verheißen hat. Damit Gott den Abraham und seine Nachkommen segnen kann, muss Abraham erst so heilig werden, wie Gott ist. Und die Frage ist, wie geht das? Möglichkeit 1, Gott sagt den Menschen, was sie zu tun haben, um heilig zu werden. Und wenn sie dann heilig genug sind, dann kann Gott sie segnen. Und genau das hat Gott dann auch gemacht, als er das Gesetz gegeben hat. Aber es konnte gar nicht funktionieren, weil die Menschen Sünder waren. Das Problem war nicht das Gesetz, das Problem waren die Menschen. Und anstatt sich durch das Halten des Gesetzes heiliger zu machen, machten die Menschen es jeden Tag nur noch viel schlimmer. Wie konnte Gott dann den Abraham und seine Nachkommen heiliger machen, um sie segnen zu können? Zweite Möglichkeit, Gott greift selbst ein. Und genau das hat er getan. Und schon damals, als er den Bund mit Abraham gemacht hat, hat Gott das angedeutet. Ihr erinnert euch an die Begebenheit mit den Tierhälften. Und das Prinzip war, die beiden Bundespartner gehen da durch und sie einigen sich, wenn eine Seite den Bund bricht, dann endet man so wie die Tierhälften. Und ihr erinnert euch auch, dass Gott alleine durch die Tierhälften ging. Und er sagte damit, auch das haben wir gesehen, ich mache den Bund von mir aus mit dir. Und er bewahrte Abraham so davor, auch durch die Tierhälften zu gehen und so das Todesurteil auf sich zu ziehen. Auch das haben wir eben gesehen. Aber das war nicht alles. Denn Gott sagt noch mehr. Gott sagt, wenn ich den Bund breche, dann ende ich so wie die Tierhälften. Aber wenn du den Bund brichst, Abraham, dann ende auch ich so wie die Tierhälften. Ich laufe durch die Tierhälften und lasse dich schlafen für mich und gleichzeitig stellvertretend für dich. Und das war Gnade. Denn direkt nach der Geschichte von den Tierhälften sehen wir, wie Abraham sündigt. Er wollte Gottes Verheißungen so ein bisschen auf den Sprung helfen. Es ging ihm nicht schnell genug mit dem Kind, was Gott ihm verheißen hatte. Und so schlief er mit seiner oder mit der Magd seiner Frau, zeugte mit ihr ein Kind. Und wäre Abraham durch die Tierhälften gegangen, dann wäre jetzt spätestens der Zeitpunkt gewesen, dass Abraham nur noch ein halber Abraham gewesen wäre. Das betrifft nicht nur den Abraham. Wir lesen viermal in der Bibel explizit, dass Gott mit den Menschen einen Bund machte. Er macht das öfter, aber viermal wird das so genannt. Gott machte mit Noah einen Bund. Und was machte Noah ziemlich bald, nachdem Gott mit ihm einen Bund gemacht hat? Er betrank sich hemmungslos. Und dann Abraham. Er bekam eben diese riesigen Verheißungen von Gott. Und was tat er als nächstes? Er versuchte, Gottes Verheißungen mit seiner Magd Hagar auf die Sprünge zu helfen. Dann macht Gott mit dem Volk Israel am Sinai einen Bund. Und was machen sie als nächstes? Sie bauen sich ein goldenes Kalb und beten es an. Und der vierte ist König David. Auch er bekommt wunderbare Verheißungen. Gott macht mit ihm einen Bund. Und was lesen wir als nächstes? David begeht Ehebruch mit Bathseba und lässt ihren eigentlichen Mann töten. Gott ist so gnädig. Er schenkt den Menschen so viel. Und wie reagieren sie jedes einzige Mal? Wir haben es gesehen. Bei Noah, bei Abraham, beim Volk Israel und bei David. Und deswegen ist es eine gute Nachricht, dass Abraham nicht durch die Tierhälften gehen musste. Und deswegen ist es so eine gute Nachricht, dass Gott stellvertretend für Abraham dort durch die Tierhälften gegangen ist. Aber das bedeutet, dass Gott irgendwann sich für die Sünden Abrahams selbst zerteilen lassen musste. Und genau das hat er getan, als er Jesus in diese Welt geschickt hat. Jesus lebte heilig. Als einziger Mensch beging er nie eine Sünde und deswegen erfüllte er die Bedingungen, die Gott stellt, um jemanden segnen zu können. Und am Ende starb Jesus, um die Strafe dafür zu bezahlen, dass Abraham und seine Nachkommen nicht heilig lebten. Und all das ist der Grund dafür, dass schon damals beim Bundesschluss mit Abraham nicht eigentlich Abraham im Vordergrund stand, sondern Jesus. Es ging nicht in erster Linie um Abraham und seine Nachkommen, sondern eben um Jesus Christus. Denn jetzt segnet Gott nicht eigentlich Abraham, sondern Jesus. Aber durch den Glauben gehört Abraham ganz eng zu Jesus. Und deswegen bekommt er den Segen, den Jesus für sein heiliges Leben und sein Sterben bekam. Und der Segen Gottes, der kam durch den Mittler Christus zu Abraham und seinen Nachkommen. Und deshalb nennt Paulus den Bund mit Abraham am Anfang von Vers 17 auch einen von Gott zuvor auf Christus hin geschlossenen Bund. Und dieser Bund, dieser Segen gilt auch für alle Nachkommen Abrahams. Aber die Nachkommen Abrahams, das sind nicht in erster Linie die, die leiblich von Abraham abstammen, sondern es sind Menschen, die wie Abraham an die Verheißungen Gottes glauben. Paulus erklärt das auch im selben Kapitel, nämlich in Galater 3, Vers 7. Dort schreibt er, so erkennt auch die, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Als Gott damals bei Abraham durch die Tierhälften lief, da hatte er schon seinen eigenen Sohn im Blick. Sein eigener Sohn würde bildlich gesprochen zerteilt werden dafür, damit Menschen durch ihn wieder mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Und seitdem ist das Gesetz bezahlt und die Verheißungen an Abraham schenken uns Hoffnung, ohne dass das Gesetz irgendeinen Anspruch an uns hat. Und das ist es, was Paulus meint, wenn er in Vers 16 schreibt, dass es in allererster Linie schon damals bei Abraham um Christus ging, den einen wahren Samen Abrahams. Damals, als Jesus am Kreuz starb, da hat der Teufel am Kreuz verloren. Und jetzt ist er noch nicht tot oder weggesperrt, sondern er ist in einer Art Guerillakrieg gegen uns und auch gegen dich. Und er versucht dich dazu zu bringen, zu sündigen. Und wenn er das geschafft hat, dass du sündigst, dann kommt er zu dir und wedelt vor deinem Gesicht mit dem Gesetzesprinzip und sagt, hey, du solltest das und das tun, das sagt Gott dir, und du hast es nicht gemacht und deswegen hasst Gott dich jetzt. Ja, vielleicht kennt ihr das. Es sind diese Gedanken, ich bin zu schlecht für Gott. Er wird mich bestimmt nie wieder annehmen mit dem, was ich getan habe. Kann Gott so jemand wie mich überhaupt annehmen? Und das alles sind Gedanken, die uns der Teufel in den Kopf setzt. Aber wie soll man darauf reagieren? Und unsere Verse heute geben darauf die Antwort. Bei Gott gilt nicht das Gesetzesprinzip, auch wenn der Teufel euch versucht, das einzureden. Bei Gott gilt das Evangeliumsprinzip. Komm zu ihm, egal was du gemacht hast. Und das sollten wir uns immer wieder sagen, wenn uns der Teufel verzweifelt machen will und versucht, uns von Gott wegzubekommen. Wisst ihr, einer meiner Lieblingsfilme ist der Luther-Film von 2003. Und es gibt dort eine Szene, wo Luther vor seiner Gemeinde steht und predigt. Und in dieser Predigt fasst er wunderbar das zusammen, was wir heute gehört haben. Man sieht in diesem Film die Gemeinde, wie die Gemeindeglieder da sitzen. Und sie sind tief geprägt von der mittelalterlichen Theologie. Und die Theologie der Kirche im Mittelalter, die sagte ihnen, du musst das tun, damit Gott dich annimmt. Sie war voll vom Gesetzesprinzip. Und die Leute sehen verzweifelt aus, sie sehen ausgemergelt aus. Und zu diesen verzweifelten Menschen sagt Luther, und wenn der Teufel euch eure Sünden ins Gesicht wirft und erklärt, dass ihr Tod und Hölle verdient habt, dann sagt ihm dies, ich gebe zu, dass ich Tod und Hölle verdient habe, na wenn schon, denn ich kenne einen, der für mich gebüßt und der alle Schuld auf sich genommen hat. Sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes. Und da, wo er ist, dort will auch ich sein. Amen.